War schon so viel drin gelegen in diesem Morgen. Und ich bin dankbar, dass wir immer wieder Zeiten finden dürfen und können, in denen wir uns orientieren am Wort Gottes hinein, mitten in diese Zeit, in diese Tage, in oder für unser Leben. Heute Morgen möchten wir in die Offenbarung hineinschauen. Für viele von uns ist ja die Offenbarung so ein Buch mit 7 Siegeln. Und doch könnte man Bände davon füllen mit der Botschaft dieses letzten biblischen Buches, welches mit einer unglaublichen Aktualität in unsere Tage hineinspricht. Und dabei, und das ist mir wichtig, geht es mir gar nicht um Endzeitspekulationen. Wisst ihr, es ist total gut, mit einer Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu in diesen Tagen zu leben, aber nicht, weil das Leben schwierig geworden ist an der einen oder anderen Stelle, sondern weil es einfach so gut ist, mit Gott nahe zusammen zu sein. Dennoch, lasst uns im Heute und Jetzt leben und erwarten. Weißt du, ich stelle fest, es ist gar nicht so entscheidend für dein und mein tagtägliches Christsein, ob Jesus in 5 Tagen wiederkommt oder in 500 Jahren. Wenn wir authentisch Glauben leben, so wie die Bibel es uns sagt, glaube ich, müssen wir überhaupt nichts verändern. Egal, ob er morgen oder morgen in 100 Jahren kommt. Denn die Bibel sagt uns im Titusbrief, in Titus 2, die Verse 11 bis 13, alles, was wir zur Vorbereitung für die Wiederkunft Jesu brauchen. Dort lesen wir, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, das von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach dem Willen Gottes zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser größtes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Gnade, die Leben verändert. Aber heute geht es mir in diesem Brief oder geht es mir mehr um einen Brief, den Jesus an die Gemeinde in Philadelphia schreibt und wo er so eine Beschreibung abgibt für diese Gemeinde. Von den 7 Gemeinden, die der Herr sich so angesehen hat, ist neben Smyrna Philadelphia die einzige Gemeinde, die eigentlich nur Lob empfängt. Und dann lesen wir in diesem Sendschreiben, das wir in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 12 finden, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids und der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen, um zu deinen Füßen niederzufallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler auf dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Und ich habe mir so im Lesen von diesem Text schon die Frage gestellt, was denkt eigentlich Jesus, wenn er uns einen Brief schreiben würde nach Altensteig? Wie würde er uns als Gemeinde beschreiben? Wie würde er unsere Werte, wie würde er unseren Lebensweg mit ihm wohl beschreiben? ja, wie würde er mein Leben vielleicht beurteilen und meinen Weg wie ihm? Was würde er zu meinem ganz persönlichen Leben denn eigentlich sagen? Ich würde die Predigt heute Morgen vielleicht mit zwei Schlagworten oder vier sind es insgesamt überschreiben wollen. Kleine Kraft, offene Tür. Und ich habe mir so überlegt, in diesem Vers sind es zwei so Schlagworte. Kleine Kraft, offene Tür. Eigentlich passt es doch gar nicht zusammen. Ich meine, um Türen aufzustoßen, um ein Scheunentor aufzumachen, du brauchst große Kraft. Widerspricht sich das nicht schon fast, die kleine Kraft und die offene Tür? Ist kleine Kraft wirklich so ein Lob? Wenn jemand verstorben ist, dann wünschen wir ihm viel Kraft. Um im Job voranzukommen, brauchen wir den ganzen Einsatz und mancher vielleicht sogar die Ellenbogen. Kein Bachelor oder Master ohne Büffeln und ganzen Einsatz und viel Kraft, die man investiert. Sportler trainieren, um Kraft aufzubauen. Und hier wird uns gesagt, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Hört sich fast an wie, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf oder so. Aber wisst ihr, wie so oft, wenn Dinge scheinbar gegensätzlich sind, müssen wir genau hinschauen, um die tiefere Botschaft, die in diesem Wort liegt, auch tatsächlich zu verstehen. Kleine Kraft, offene Tür. Schauen wir uns doch diese kleine Kraft mal an. Wisst ihr, Philadelphia war eine, ich sag mal, arme Gemeinde gewesen, eine kleine Gemeinde mit eben einer kleinen Kraft. In dieser Gemeinde gab es nicht so sehr viel, mit das sich hätte vorzeigen lassen. Christen waren in Philadelphia in der Minderheit. Philadelphia war bekannt für den Weinbau gewesen und wer in der Stadt Einfluss hatte, der war wirtschaftlich aktiv gewesen. Die Gemeinde hatte wahrscheinlich kein Gebäude, keinen Tempel, keine prominenten Gemeindeglieder, kein nennenswerter Einfluss, den sie hätten ausüben können, um Einfluss auf die Stadt zu nehmen. Doch gerade diese Situation der Gemeinde, sie war so bezeichnend für das Geheimnis, das sich hinter dieser Gemeinde verborgen hat. Du hast eine kleine Kraft, sagt Jesus. Eure kleine, unscheinbare Kraft, sie ist das Kapital, das ihr als Gemeinde in Philadelphia habt. Menschlich gedacht? Fragwürdig. Göttlich gedacht? Na, schauen wir es genauer an. Weißt du, Jesus will deutlich machen, dass was meinen Möglichkeiten und meinem Einsatz im Wege steht, nicht meine kleine Kraft oder die Schwachheit von uns Christen ist, sondern gerade unsere eigene Kraft steht uns so oft im Weg. Unsere eigene Stärke, aus der heraus wir doch gerade in der westlichen Welt so vieles tun und machen. Und seien wir doch mal ehrlich, wir leben doch oft so, auch als Christen, als gäbe es keinen Gott. Wir können so viel, wir wissen so viel, viel zu genau wissen wir alles und halten uns selbst auch für viel zu gut. Und weil das so ist, sind wir doch gar nicht auf die Hilfe Gottes angewiesen. Oder um es genauer zu sagen, sind wir uns der Notwendigkeit unserer Abhängigkeit von Gott leider viel zu oft, viel zu wenig bewusst. Wir sind schnell dabei zu beten, Herr, segne mein Tun, anstatt zu denken, Herr, lass mich tun, was du segnest. Herr, lass mich das tun, was deinem Herzen, was deinem Willen entspricht. Oft muss der Herr uns doch zuvor auf die Knie zwingen, uns alles aus der Hand nehmen, bevor wir uns helfen lassen und bevor er uns überhaupt helfen kann. Paulus ist genau diesen Prozess, diesen inneren Prozess durchlaufen. Und deshalb, wenn wir in sein Leben hineinschauen, lesen wir sein Lebensmotto vor dem Hintergrund dieser Erfahrung in 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt er, lass dir an der Gnade Gottes genügen, denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also es gilt nicht nur für Philadelphia, es gilt auch für dich und für mich, für uns hier in Aldensteig. Es ist ein Lob, schwach zu sein. So komisch, dass ich anhören mag. Und wenn ich mich rühmen soll, schreibt er dann später den vorher den Korinthern, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. In 2. Korinther 11, Vers 30. Interessant ist nur, wie sich Jesus so diesen Leuten mit dieser kleinen Kraft denn dann so vorstellt. Er sagt nämlich, für euch bin ich der, der die Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand schließt auf. Wenn ich es genau verstehe, bedeutet es doch am Ende, Jesus ist der entscheidende Schlüssel, nicht die Kraft, sondern er. Warum sollte er dann nicht gerade auch in meinem persönlichen Leben derjenige sein, der dort Türen öffnet, wo es weitergehen soll und der da Türen zuschließt, wo es besser für mich ist, dass eine Tür sich geschlossen hat? Wem tun sich die Türen auf? Es sind die Leute mit der kleinen Kraft. Zu ihnen sagt er, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Ich erinnere mich, als unsere Kinder kleiner waren, zu klein, um den Türgriff aufzumachen. Sie brauchten keine Schemel und sie brauchten keine Strategien und Überlegungen, damit die Tür aufgeht. Sie brauchten nur ein paar Worte, Mama, aufmachen. Und die Tür hat sich geöffnet. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen wissen, wo die Hilfe ist, wo der Türöffner ist, wo der ist, der mich auf dem besten Weg durch dieses Leben mit allen Herausforderungen hindurchführt, damit ich auch das Ziel gut erreiche. Und eines habe ich verstanden, Abhängigkeit ist nicht etwas, das wir lieben, aber es ist das, was wir brauchen. Hat uns nicht selbst Jesus darin so ein geniales Beispiel gegeben? Wisst ihr, Jesus verlangt von dir nichts, was er uns nicht praktisch selber vorgelebt hätte. Jesus sagt über sich selbst, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. In Johannes 5, Vers 17 kannst du das für dich nachlesen. Jesus versucht nicht aus eigener Kraft oder aus seinen eigenen Ideen oder Überlegungen heraus zu handeln. Nein, wenn Jesus von sich sagt, dass er vollkommen abhängig ist vom Vater, wie viel mehr sollten dann auch wir unsere Sicherheit in unserer Abhängigkeit zu Gott finden? Du darfst wissen, dass Sorgen machen unnötig ist. Warum? Denn er sorgt für dich. Lasst uns auch ganz neu in dem Bewusstsein leben, dass er den Schlüssel für unsere Türen hat und dass es nicht unsere Kraft ist, die diese Türen öffnet. Unser Schlüssel ist Jesus. Ihn darfst du bitten und er wird dir eine Tür auftun, durch die auch du in deiner Lebenssituation, in deiner Lebensherausforderung gehen kannst. Vielleicht kennst du Türen in deinem Lebenslauf, die immer wieder zufallen, die uns zwingen, einen Umweg zu gehen oder zu warten oder sich neu zu orientieren. Verschlossene Berufswege, verschlossene Türen in der Familienplanung, zerbrochene Freundschaften, Wege, die nicht weitergehen, weil eine Tür zugeschlagen ist, die sich vielleicht nicht wieder öffnen lässt oder die ich nicht wieder öffnen kann. Türen, die sich schließen. Bevor Jewels Leben begann, und ich nenne diese junge Frau mal Jewel, sie heißt eigentlich anders, ich kenne sie aber viele Jahre lang sehr gut. Bevor ihr Leben begann, war jeder Tag wie so eine verschlossene Tür gewesen. Sie kannte kein anderes Leben als die Straße, als ihr Zuhause, ihr Bett. Es war ein Pappkarton gewesen, ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Die Mutter, sie war drogenabhängig und spielsüchtig und dann wurde sie psychisch krank und konnte sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Zugeschlagene Türen, dick vermauert, keine Chance auf das Leben. Die sieben Kinder, sie waren sich alleine überlassen gewesen. Sie schlugen sich irgendwie mit Betteln auf der Straße durch. Sie durchsuchten Mülleimer nach Essbaren. Damals war Jewel 3 Jahre alt. Ihre Schwester, die sich um sie gekümmert hat, sie war 12. Aber wisst ihr, selbst in dieser hoffnungs- und auswegslosen Situation hat Gott Jewel nicht übersehen. Er wusste um ihre kleine Kraft. Er wusste, sie kann sich nicht selber irgendwo die Türen zum Leben, zum Erfolg, zum Überwinden, sie kann sich diese Türen nicht einfach selber öffnen. Aber weil er einen Plan für sie hatte, scheinbar zufällig kam sie mit ihrer Schwester zusammen zu einer Essensausgabe von unserem Dienst dort in Cebu auf den Philippinen. Sie fand ein Zuhause in einem unserer Kinderheime. Jewel fand nicht nur Sicherheit und ein Dach über dem Kopf, nein, sie fand Ewigkeit und eine Herzensbeziehung zu Jesus. Sie fand Jewel, jetzt muss ich schauen, wo bin ich stecken geblieben. Ja, fast 20 Jahre hat Jewel in unserem Kinderheim gelebt. Sie hat ein 4-jähriges Studium an einer Bibelschule abgeschlossen. Sie schreibt hin und wieder Anbetungslieder. Inzwischen ist sie verheiratet, sie arbeitet in unserem Dienst mit und ist für viele so ein Kanal der Hoffnung gewesen. Die verschlossenen Türen, sie haben sich geöffnet und sie wurden zu einem Weg, der vielen Menschen Hoffnung durch das Leben von Jewel gegeben hat. Und ein Leitsatz, ein Gedanke, der mich oft bewegt hat, nämlich, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss, er wurde zu so einem Leitsatz für das Leben von Jewel. Türen, die sich oft öffnen, nicht aufgrund von eigener Kraft, sondern weil er, der lebendige Gott, für dich die Schlüssel hat und dich führt, auch in den herausfordernden Tagen deines Lebens. Die ganze Geschichte, ich habe eine kleine Broschüre davon gemacht, ich habe sie da vorne hingelegt, ihr könnt sie euch nachher gerne mitnehmen. Weißt du, Jesus verbürgt sich dafür, dass er uns seine Tür geöffnet hat und dass es weitergeht. Vielleicht hast du die Tür noch gar nicht entdeckt, aber Jesus sagt, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschlagen, die niemand zuschließen kann. Und wenn Christen in Philadelphia gerade dachten, sieht denn gar keiner, dass hier gerade alles kaputt geht, dann sagt ihnen Jesus, ich habe euch gesehen. Ich habe deine Mühe, ich habe deinen Einsatz, ich habe deine Treue gesehen. Es war nicht umsonst. Sogar eure Gegner werden anerkennen müssen, dass ihr Geliebte Gottes seid. Für euch ist der Weg nach vorne offen. Die kleine Kraft, sie wird in dem Augenblick, in dem du Gott bittest, nicht automatisch irgendwie zu einer großen Kraft, nein. Aber der kleinen Kraft öffnet sich die Tür und das ist das Entscheidende. Und schauen wir vielleicht im zweiten Teil noch so die offene Tür an. Wir kommen von Ostern her, wo Jesus ein für alle Mal die Tür zu unserer Beziehung zu Gott geöffnet hat. Diese geöffnete Tür, sie ist für jeden verfügbar, der eine Beziehung zu Gott sucht. Jesus hält mit der Vergebung meiner Schuld diese Tür zur Gemeinschaft mit Gott und zum Reich Gottes hin immer offen. Niemand, wirklich niemand kann diese Tür jemals wieder schließen. Diese Tür bleibt offen für die Ewigkeit. Du und ich, wir haben Zugang zu Gott. Warum? Weil Jesus seinen Fuß dazwischen stellt, kann die Tür nicht mehr ins Schloss fallen und sich mir verschließen. Der Gemeinde dort in Philadelphia wurde eine weitere Tür aufgeschlossen, weil sie das Wort Gottes als einen Schatz in ihren Herzen trugen und sich ihrer Abhängigkeit von Gott bewusst werden. In Vers 8 lesen wir, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott öffnet seinen Kindern auch in dieser Zeit eine Tür, um unsere Bestimmung, um unsere Berufung zu leben, egal was die Umstände mit sich zu bringen. Die Gemeinde in Philadelphia, sie ist mir ein Vorbild. Und du und ich, wir brauchen es in unseren Tagen, so eine feste Bindung an das Wort Gottes. Warum? Weil wir nicht nur Orientierung von irgendwoher für unser Leben finden können. Im Labyrinth der tausend Möglichkeiten musst du deinen Weg wissen. Und dafür ist der Kompass das Wort Gottes, das dich durch diese Tage und durch diese Zeit hindurchführen wird und sicher ans Ziel bringt. Wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge nicht mehr nur national, sondern auch global gesehen werden. Nicht nur in dieser Pandemie, auch in den gesellschaftlichen Entwicklungen. Werte und Selbstsucht und Gottvergessenheit entwickeln sich zu einem globalen Schleier der Verblendung. Und versteht mich richtig, ich will hier nicht schwarz malen. Du und ich, wir sind geschaffen, um in diesen Tagen einen echten Unterschied zu machen. Und wir gehen auch nicht alleine durch unser Leben. Gott schafft für seine Kinder einen Raum der Bewahrung. Und davon lesen wir im 10. Vers von diesem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, heißt es hier, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die, die auf Erden wohnen. Offenbarung 3, Vers 10. Geduld ist eine Eigenschaft, die auf ein bestimmtes Ziel zulebt. Glaube wird stark in der Herausforderung. Starber Glaube bewährt sich in der Geduld. Geduld aber gibt es nicht einfach so auf Vorschuss, aber immer so viel, wie wir brauchen. Dieser Vers 10 im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia wird für uns zu einem in unserem täglichen Leben eine Ermutigung, Geduld zu leben und einem Zuspruch, egal was die Zeit bringt. Ich, Jesus, werde dich vor der Versuchung bewahren. Da, wo wir uns orientieren an unserem Herrn, wird es Bewahrung vor der Versuchung geben. Und Paulus schreibt uns ganz praktisch in diesen Versuchungen an 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Seid ihr darüber im Klaren, schreibt er dem Timotheus, dass die Zeit vor dem Ende, also die Zeit, in der wir leben, eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und sie werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das könnte doch eine Beschreibung unserer Tage sein. Wer das Wort Gottes bewahrt, der wird bewahrt. Lasst uns an der Bibel als einem verbindlichen Maßstab für unser Leben festhalten. Sonst wird es schwierig sein, bewahrt durch diese Zeit der Versuchung hindurchzugehen. Die kleine Kraft, sie klammert sich an Gottes Wort und sie bekommt eine offene Tür hinein in diesen Raum der Bewahrung. Der 11. Vers in unserem Text öffnet uns eine Tür der Hoffnung. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Unsere Hoffnung hat einen Namen und dieser Name heißt Jesus. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann trägst du eine Krone, nicht weil du so cool wärst, nein, sondern weil du auf der Seite des Siegers stehst. Er hat die Schlüsselgewalt über Leben und Tod. Wem er das ewige Leben schenkt, dem kann es keiner mehr wegnehmen. Deine Krone ist eine unsichtbare Hoffnung und Stärke. Es ist das Wissen darum, von Gott geliebt und von ihm gekrönt zu sein. Dieses Wissen hat einen Ausgangspunkt im Wort Gottes. Darin steht, welche Würde mir Gott verleiht und warum ich mein Leben auf diesem Fundament, das er ist, sicher aufbauen kann. Die kleine Kraft, sie klammert sich fest an das Versprechen, dass der Herr bald kommt und erlebt so, wie sich die Tür öffnet, hinein in diesen Raum der Hoffnung, egal was um mich herum geschieht. Und nachdem uns der Schlüssel Jesu den Raum der Bewahrung und der Hoffnung geöffnet hat, wollen wir jetzt hineingehen in diesen Raum der Überwindung. Und von diesem Raum hören wir, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Die Gemeinde in Philadelphia, sie hatte viele Feinde. Jesus nennt diese Leute Satansschüler. Leute, die beim Teufel selbst in die Schule gehen. Die Angriffe von diesen Leuten, sie müssen überwunden werden. Und das ist gar nicht so einfach. Hinein in diese Gemeinde und diese Gemeinde in Philadelphia, sie hatte zu kämpfen mit Leuten, mit Juden, so lesen wir, die sie verfolgt haben, die sie wegbringen wollten von ihrem Glauben, die sie zurückziehen wollten in die alten Wege, die sie gegangen waren. Interessant ist aber jetzt, was Jesus noch von diesen Leuten sagt. Er sagt, dass sie von ihm selbst geschickt wurden. Das heißt, selbst die Leute, die ihnen dort Verfolgung und Schwierigkeiten gemacht haben, sie waren von Jesus selbst geschickt. Warum? Weil er ein größeres Ziel verfolgt hat. Wenn ich in unser Leben hineinschaue und in unsere Tage heute hineinschaue, dann lese ich, selbst die Leute, die mir das Leben schwer machen, selbst die Leute, die mir entgegenstehen, selbst die Leute, mit denen ich zu kämpfen habe, gebraucht der Herr zu seinem Zweck. Letztlich möchte er auch durch sie etwas Gutes in deinem und meinem Leben erreichen. Und wenn du jetzt so einen Augenblick darüber nachdenkst und überlegst, wie diese Leute in deinem Leben heißen könnten, kannst du dir dann vielleicht vorstellen, dass Gott die wirklich geschickt hat? Wisst ihr, mit den Leuten, die uns entgegenstehen, mit den Leuten, mit denen es wirklich schwierig ist, ich glaube, es ist etwas vom Schwersten, was es gibt, um mit ihnen umzugehen in einer guten und richtigen Weise. Aber jeden, der sich selbst überwindet und nicht mit Hass und Kälte oder verletztem Stolz reagiert, sondern Hoffnung hat, gibt Jesus eine große Aufgabe. Er sagt, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Was für eine Bestimmung für dich und für mich, ein Pfeiler im Tempel deines Gottes zu sein. Du bist gerufen, Überwinder zu sein, nicht weil du selber so viel Kraft hättest, sondern weil du dich festhältst an dem, der der Sieger ist. Er ist da, ein Pfeiler ist da, um zu tragen. Jesus will aus dir und aus mir Leute machen, die belastbar sind, denen er Aufgaben und denen er große Verantwortung übertragen kann. Wisst ihr, ein Pfeiler ist immer da, um Lasten zu tragen. An einem Pfeiler kann man sich anlehnen. Und wie dringend brauchen wir in unserer Zeit Menschen, an denen man sich anlehnen kann. Leute, die für andere ein Vorbild sind. Leute, an denen man sich orientieren kann. Leute, an denen sich ablesen lässt, was authentisches Christsein bedeutet. Wir brauchen Kinder Gottes, an denen sich auch solche anlehnen können, die müde und die matt geworden sind, im Leben und auch im Glauben. Die kleine Kraft, sie klammert sich fest an den Absichten Gottes, aus allem etwas Gutes zu machen, und sie sieht so, wie sich diese Tür öffnet, hinein in diesen Raum der Überwindung. Wer überwindet, der. Das ist der Schlüssel für eine segensreiche und nachhaltige Gottesbeziehung. Wer treu bleibt, hat es schwerer, aber dafür den Herrn auf seiner Seite. Wenn du in deinem Leben im Augenblick nur verschlossene Türen siehst, versuch nicht, diese Türen mit Gewalt einzurennen. Es gibt blaue Flecken. Bitte Jesus um eine offene Tür und staune darüber, wie er die Türen für dich öffnet, wie er dich führt, weil er ein Ziel hat für dein Leben. Und der Herr sagt es dir heute Morgen noch einmal so ganz persönlich. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, denn du hast eine kleine Kraft. Amen.